zwischen den Seilen. Heute Cross-Promotion, wenn Werbung funktioniert. Plus jede Menge Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra. Und nun live aufgezeichnet aus dem Blue Pants Media Studios in München. Die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens. Valandi Zanti und dem sozial distanzierten Dennis Pösch. Mein lieber Herr Valandi, ich begrüße dich zu einer weiteren Ausgabe hier in den Blue Pants Media Studios in München.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, das haben wir nämlich nie in der ersten Folge aufgeklärt, wer ist die rechte und wer ist die linke Hand des gefährlichen Halbwissens?
Dass du mich auf Fragen stellst, mit denen ich gar nicht vorbereitet bin, das ist ja
jetzt schon. Jetzt weißt du, wie es mir geht, jedes Mal, wenn wir das Fünf-Fragen-Quiz spielen.
Das ist ja schon beinahe philosophisch. Das ist ja wie eine Frage, warum kotzt und lacht der Clown dir gerade? Das sind ja Fragen,
das
mit denen komme ich nicht klar.
Das ist wirklich ein sehr passender Vergleich, muss man dazu sagen.
Ich habe aber ohnehin einen guten Vergleich, weil die heutige Folge geht ja ein bisschen um Cross-Promotion, wenn eine Firma der anderen hilft, damit man ein Projekt etwas stärker bewerben könnte. Das ist übrigens so ein kleiner Wink vielleicht an Leute, die uns bewerben sollten. Aber ich hab ein greifendes Beispiel.
Ja.
Und zwar aus meiner Zeit, in dem ich als Professional-Catcher, Wrestler unterwegs war.
Können wir diesen Begriff bitte prägen?
Professional-Catcher?
Ja.
Professional-Catcher, ja. Unterwegs war. Und das war ziemlich am Anfang in meiner Zeit.
Du hast Rick and Morty Socken an.
Korrekt. Das war ziemlich am Anfang in meiner Zeit. Ich war noch nicht viel unterwegs. Ich hatte, glaube ich, nur eine Handvoll Events bereits abgearbeitet. Und damals ging eine weitere Staffel Big Brother los. Ich weiß nicht mehr, welche Staffel es war, aber die ging los. Und ein gemeinsamer Bekannter von uns war in diesem Haus.
Steve.
Steve Brauer. Auch Berühmtheit erlangt, indem er Markus Lanz bei Wetten, das zermatschte. Also Steve Brauer ist der Mann mit der Flutschwette. Er hat erraten wollen, also er wettete, dass er Massageöl anhand des Gleitfaktors erkennen könnte. Hat's auch geschafft und danach hat er Markus Lanz, ich glaube, fast das Sternum gebrochen, weil er unbedingt den Wrestling-Move ausprobieren wollte an sich. Und Steve hat sich damit seinen 130 Kilo einfach mal draufgeworfen. Chapeau für diese Leistung übrigens. Ich bin ziemlich der festen Überzeugung, dass das auch die Absetzung dieses Formats in die Wege leitete. Steve war im Big Brother Haus. Wir wussten es auch schon etwas länger, weil Steve hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Er war der Maulwurf. Das Konzept war, er sollte Fehlinformationen streuen, also ein bisschen für Wirbel sorgen und dass die Stimmung schlecht wird und sollte das Produkt mit Hilfe vom Sender etwas steuern. Steve hielt auch den Rekord, ich glaube bis heute hält er den Rekord noch, mit den meisten Stimmen, was das Herauswählen aus dem Haus anbelangt. Hier der Punkt des Cross-Promotions und wie ich jetzt hier reinkomme.
Das ist übrigens ein Konzept, das es jetzt auch gibt. The Mole ist ja auch eine Sendung, die es tatsächlich jetzt gibt. Auf Sat 1.
Oh, das ist ja Teil der Sendergruppe, die nichts falsch machen kann.
Genau, das ist nämlich wahr. Steve, das war ja auch geil. Wir mussten ja alles bewerben.
Ja.
Damals auch im Kommentar sollte ich es dringend erwähnen, damit alle 35 Leute, die sich diese DVD dann kaufen, vielleicht waren es auch 36, ich weiß es nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die DVDs verkauft wurden. Aber jetzt pass auf. Und der Punkt der Cross-Promotion, also wir mussten natürlich alle beitragen, auch Alex Wright hat zusammen mit seiner Schule das überall beworben und hier. Und Steve war auch so toll und hatte in jeder Ausgabe, wenn es in die Live-Shows ging, hat er immer das Shirt an mit der Werbung drauf und er hat immer fleißig gegrüßt. Und er hat vor allem auch immer mich fleißig gegrüßt. Ich habe, muss ich dazu sagen, ich habe nur zweimal reingeschaut in diese Serie. Nummer eins war Live-Sendung, als er mich grüßte. Und ich fand es nicht cool, dass er damals diesen Gimmick-Namen, also den Charakternamen, der, wir hatten es
Big Brother Steve, ach nee, deine.
Meinen, der, wir hatten es schon mal erzählt, VIP für Vicious Impact Power. Also es ist ein richtig fränkischer Name. Ich kenne, die Familie Power wohnt bei mir in der Straße. Vorname, eine von ihm, Vicious, die Welt ist
die,
klein.
Die anderen nennen, also es gibt einen Verwandten, der heißt Max Power.
Ja. Oh, bitte.
Siri Power.
Jetzt pass auf, und da hat er mich dann gegrüßt. Ja, ich grüße alle meine Freunde, ziehe die Namen auf. Ich grüße auch Alex Wright und jetzt kommt's. Und VIP, ich so, oh Mother, keine Sau weiß, wer es ist. Kannst du bitte vielleicht meinen richtigen Namen verwenden? Egal. Wer dann allerdings meinen richtigen Namen verwendete, war folgendes. Ein deutschsprachiges Wrestling-Magazin. deren Namen ich auch gerne erwähne, wenn mich der Betreffende anschreibt und fragt, ob ich es machen würde, hat einen Artikel dazu geschrieben, der online an mich weitergereicht wurde mit dem beigefügten Satz: Wusstest du eigentlich? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und in diesem Artikel, ich versuche es mal wieder hinzubekommen, stand Folgendes: Schüler und Wrestler von Alex Wright bei New European Championship Wrestling zog ins Big Brother House ein.
Du warst im Big Brother House?
Ich wurde dann da genannt, mit einem Bild von mir, sein Gimmickname VIP.
Ich wusste gar nicht, dass du im Big Brother House nicht. Warst.
Das war meine erste Begegnung mit Cross-Promotion.
Stell mir das gerade vor, du im Big Brother House.
Das wäre nicht gut gegangen.
Oh, das wäre witzig geworden.
Da kann ich direkt das zweite Mal, als ich reingeschaltet habe. Also Nummer eins.
Du hättest ja jeden Einzelnen verdroschen da drin. Oh, ja. Ich glaube, innerhalb von einer Woche wären mehrere Anzeigen von Zuschauern rausgegangen, die dich angezeigt hätten, wie du den Leuten Ohrfeigen gegeben.
Ach komm.
Du hättest die Leute knallhart. Ich weiß noch, bei einer der ersten Staffeln, da war so ein richtiger Arschprolet da drin. Ne? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen. Und wenn der dann einen auf cool gemacht hätte, du dich vor ihm aufgebaut hättest, also beruhig dich mal und ihm zack, direkt einen geklatscht. Darf ich die Geschichte erwähnen, wie ein Zuschauer sich ein bisschen aufgespielt hat? Oder soll ich jetzt aufhören?
Nein, erzähl ruhig.
Okay.
Ich habe doch nichts zu verbergen. Also, außerdem war das, glaube ich, wurde das auch aufgezeichnet und dann
also
irgendwie verkauft.
In der ersten, natürlich, direkt Geld draus machen. Direkt in der ersten Reihe, ich konnte diese Leute nicht zuordnen, waren immer eine ganze Zeit lang, mehrere Monate hintereinander, immer ein Zuschauer mit Maske in der ersten Reihe.
Ja, Captain Spasto.
Ich kannte den Hintergrund zu ihm. Ich wusste nicht, wer unter dieser Maske war. Für mich war es so, okay, da kommt ein Fan. Und er hat sehr versucht, das Kommando während der Veranstaltung an sich zu reißen, damit das Geschehen im Ring auf ihn gerichtet ist von den Zuschauern. Es ist halt eine kleine Halle, nicht sehr viele Zuschauer. Es sind dann ein paar hundert Leute. Und man muss sagen, zu der Zeit, in der wir da waren, waren halt auch relativ viele Zuschauer da. Nur es hat dann halt von dem eigentlichen im Ring-Produkt abgelenkt. Und es war für mich auch im Kommentar schwieriger, dann drauf einzugehen.
Vielleicht auch ein Beispiel, was er unter anderem gesagt hat. Also nicht nur, dass er die Leute als langweilig und boring immer reingeschrien hat oder wenn jemand einen Fehler machte, dieses mittlerweile sehr beliebte you effed up reingeschrieben hat, sondern er hat auch noch, und das war das der erste Fehler, den er für mich gemacht hat, er hat auch immer reingeschrieben, hoffentlich stirbst du, wenn irgendwas passiert.
Tatsächlich?
Ja, klar. Das war ja der Grund, warum ich dann irgendwann mal ein bisschen sauer wurde.
Genau, das sauer wurde, war dann am Ende einer Veranstaltung und
bitte sag, wer alles dabei mit dem Ring war.
Ich weiß nicht mehr. Also Alex muss im Ring gestanden haben.
Nee, es war Steve und es war Basti.
Unser Kollege Sebastian Hackel, den wir an der Stelle, der war mit im Ring.
Der war da mit dabei,
Ich weiß, dass ich am Kommentatorenplatz neben mir, wie immer, Andreas Wilzow, den hatten wir ja auch schon erwähnt. Und er hatte ja immer diese Doppelfunktion als Ref und als sein Zwillingsbruder war der Referee und er der Kommentator.
Willi Wilsdorf und Andreas Wilsdorf, die Zwillingsbrüder der Familie Wilsdorf.
Ja, die nie zusammen an einem Ort waren.
Wir hatten Personalmangel, deswegen musste ich auch in den ersten 6 Monaten vier oder fünf Mal raus.
Ich glaube, du warst wirklich 4-5 Mal dann immer raus.
Ja, jedes Mal.
Und Wilsdorf und ich hatten ja auch unsere eigene Storyline, die darin mündete,
Man muss aber dazu sagen, er hatte einen Vorteil. Ich hatte einfach dann in 6 Monaten dann so viele Matches, wie andere sich in 2-3 Jahren auch arbeiten mussten.
Du hattest echt mehrere Matches. Aber um die Geschichte jetzt, ich habe schon wieder, das ist das Problem, das in den
verbabbelt.
Ja, leider. Aber es war dann so, dann standet ihr drei, ich wusste nicht mehr wer. Ich dachte ehrlich, Alex wäre noch mit dabei.
Nee,
kann nicht, weil was danach passierte. Also, es war am Ende der Veranstaltung.
Ziemlich am Ende,
Ich hatte so gerade mein Fazit gerade versucht zu erzählen und irgendwas haben die wieder aus der Ecke, weil er hat dadurch natürlich andere mit animiert, gegen die Leute im Ring zu skandieren. Und ich habe gemerkt, wie dir, ich habe bildlich gesehen, wie dir der Kragen geplatzt ist. Ja. Und ich, oh, jetzt ist nicht mehr der Wrestler VIP, jetzt ist der angepisste Dennis da.
Der etwas gefährlicher
oh,
ist.
Oh, warst du angepisst. Du bist rausgegangen und ohne zu überlegen, es hat sich auch keiner getraut, dazwischen zu gehen, bist du vom Ring durch die Seile durch, direkt zu ihm und ohne lang, du bist dann zu ihm hin, hast dich vor ihm aufgestellt, ich weiß nicht, was er gesagt hat und ich sehe nur, wie du ihm eine Ohrfeige gegeben
hast. Er hat auf die Wange gedeutet, auf seine.
Ja, und das hast du nicht lange warten, also du hast nicht lange darauf gewartet, hast ihm direkt eine Ohrfeige gegeben und dann war erstmal, oh, so wirklich in der Halle, oh, oh, was ist hier gerade passiert?
Aber, was positiv, ich meine, es ist natürlich jetzt nicht sonderlich toll, wenn man so rausgeht und das macht, aber er hat es verdient. Und wenn man noch den anderen Hintergrund zu seiner Person aufdecken würde, glaubt mir, den konnte man nicht mit normalen Maßstäben
eines Zuschauers messen.
Und da müssen wir auch gar nicht drauf eingehen, weil, Kumpel, ich gebe dir du kriegst bei mir überhaupt keine Werbemöglichkeit. Die einzige Werbung, die du jetzt mal bekommen hast, waren die 5 Finger in deinem Gesicht. Also er hat es wirklich verdient. Was ihnen aber, glaube ich, am meisten auf dem Arsch ging, war, dass die Leute dann das applaudierende Lachen angefangen haben.
Es war völlig surreal, weil das war so wirklich dieser Moment, wo bei dir der Schalter umgelegt ist. Ich habe es gesehen. Ich habe es so bei dir im Ring gesehen. Okay, das war einer. Ich weiß nicht, ob ihr noch einen Abschluss-Promo es ist ja immer so, zum Ende der Veranstaltung.
Ja, ich habe
den
Basti noch verprügelt.
Zum Ende. Es ist ja meist
ich habe
so
dem in der Krücke so ein Ding mitgegeben, weil Basti hatte ja, glaube ich, zuvor sich das Kreuzband irgendwie ein Vierteljahr zuvor gerissen oder irgendwie in den Zeitraum und war dann zwar in den Shows ordentlich mit dabei, aber konnte halt nicht groß wirken und hatte noch eine Krücke mit dabei. Wir mussten ja immer darauf aufmerksam machen, dass er noch verletzt ist. Und ich habe das Ding bekommen, ich habe ihm das über den Rücken drüber gezogen, das zu spät.
Da workt man den. Man kann einen Schlag mit einer Krücke nicht worken. Kabam. Und das Geheimnis ist ja zum Ende der Veranstaltung. Jeder macht es so. Es gibt eine Logik, das klassische europäische Catchen auch immer. Oder ist auch in den USA relativ viel. Send them home happy eigentlich, dass man am Ende das Babyface auf jeden Fall nochmal triumphiert. Man muss ab und zu halt auch mal das Format ändern, die Formel so ein bisschen anpassen, indem man mit Heat, das ist es ja, was du dann machst, mit so einem Twist, mit einem Turn, die Leute nach Hause schickt und sagt, okay, was ist jetzt hier gerade passiert, damit sie das nächste Mal auch wiederkommen. Dieses Leave Them Home Happy ist so ein nettes Ding, 80er Jahre bei House-Shows, dass man das auch, versuchen auch viele Promoter beizubehalten, damit man, gerade wenn Kinder im Publikum ist, dass man sagt, oh, wir haben heute einen schönen Abend verbracht und der letzte Eindruck bleibt. Nur gerade so nach den 90ern hat man gerne mal gesagt, man will mit einem, in Anführungsstrichen, Schockmoment die Leute nach Hause schicken, damit sie das nächste Mal auch sich wieder Tickets holen. Denn im Endeffekt ist immer so, das letzte Segment ist dann, also früher war es so, eigentlich hat man gesagt, schön, dass ihr heute da wart, kauft euch die Tickets da vorne schön für die nächste Veranstaltung.
Und kauft euch ein T-Shirt.
Und kauft euch ein T-Shirt. Und eine DVD, weil Valandi hat sie kommentiert.
Jawohl.
Ja, also das war der Hintergrund und bei diesem Schlusssegment passierte dann das und das werde ich nicht vergessen. Das habe ich auch nie wieder danach gesehen.
Warst du schon in der Halle vor einer Veranstaltung, als ich mir einen anderen geschnappt hat, weil er nicht Hallo gesagt hat?
Nein.
Oh Gott, ich war da wirklich, ich bin damals scharf gemacht worden wie ein Kampfhund. Das war ganz, ganz schlimm, wenn ich drüber nachdenke mittlerweile, aber ich war.
Tatsächlich war, deine Zeit war 10 Jahre zu spät dann.
Himmel, Gott, hey.
Das ist unglaublich.
Ich habe Leute teilweise, also wirklich Kollegen, die nicht Hallo gesagt haben, die dann einfach an einem vorbeigegangen sind. Das habe ich so persönlich genommen, dass ich denen hinterher bin, gewartet habe, bis in die Umkleidekabine rein sind und dann habe ich wirklich die Höllentore geöffnet. Da ging das ab und dann hat einfach eine Promo gehalten, dass zu spät ist und wenn die dann was drauf geantwortet haben, das hat dann schon gereicht, dass ich wieder die 5 Finger in Richtung Gesicht gestreckt habe. Also, oh Himmel, Gott.
Ja, das sind so die gut. Geschichten. Wir machen immer eine witzige Geschichte aus unserer Wrestling-Zeit.
Ich weiß noch, als ich bin einmal auch richtig ausgeführt, da war Fabian Eichner jetzt NXT-Ruhm und alle aufmischt da und es auch wirklich verdient hat. Ich gönn's den Jungen. Zitat Ende. Der war da mit dabei und ich war auch wieder so sauer, so unglaublich sauer auf jemanden und ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war. Das ist auch schon ein erschreckendes Zeichen, aber ich war so sauer.
Wohl wahr.
Und Fabian hat die Situation sehr gut gelesen, hat die komplette, hat alle weggeschickt und hat sich dann vor die Tür gestellt, dass wir Ruhe haben, damit wir die Angelegenheit klären konnten.
Ich glaube, ich weiß sogar, wer das war. Ja. Ach, das zeigt so ein bisschen, ja, Wrestling kann ab und zu ein bisschen oldschool, nicht sehr angenehm sein. Wobei jetzt muss man schon sagen, es ist Backstage ein bisschen, also es ist sehr ruhiger und sehr, soll ich sagen, ja, nicht harmonischer, sondern ein bisschen mehr, es wird mehr getätschelt. Und das ist
ja auch okay, ist ja auch richtig so. Das
wobei, da wurde auch getätschelt.
Ich habe auch die Leute getätschelt.
Ja.
Ich weiß noch, dass mit der Ohrfeige, mit der ersten, die du erwähnt hast, dass jemand im Internet geschrieben hat, weil da gab es natürlich auch so einen möchte gern produzierten Shitstorm in meine Richtung, der überhaupt nicht funktioniert hat, weil, mein Gott, hätte er sie nie aufgeführt. Plus, nochmal zu erwähnen, man konnte ihn einfach nicht mit in den Maßstäben messen wie einen normalen Zuschauer. Dieses Recht hast du einfach nicht mehr, wenn du Teil der Szene bist. Mhm. Da kannst du eine Maske tragen, was du willst. Wenn die Leute wissen, wer du bist, Junge, dann hast du
Außer mir. Ich wusste es nicht bis dahin. Und ich bin ja dann zu Alex und ich so, ja. Alex, was ist denn da? Und dann hat er mir erstmal erzählt, okay, das und das. Ich so, oh, wusste ich nicht. Ich meine, tatsächlich aus vielen Dingen halte ich mich dann auch raus. Und es ist auch einfacher für mich, das dann zu verkaufen, weil ich wusste nichts.
Hättest du es auch nicht verhindern können.
Nee, natürlich nicht.
Aber jemand im Internet kam dann zu meiner Rettung, was mir auch überhaupt nicht interessiert hat. Also ich habe damals keine Kommentare gelesen, ich mache es auch heute nicht. Und der meinte, wieso, da hat er doch eigentlich, wenn er jemanden einen High Five geben würde, ist doch auch Körperkontakt. So, ja, ist klar, das ist jetzt die neue Version des High Fives.
Ach, großartig.
Das war ich belebt.
Ja. Ja, du warst der Real-Life-Bösewicht. Das Problem war, ein halbes Jahr später warst du sowas von Babyface.
Ja.
Das ist halt das Problem auch an einem guten Bösewichten, ja. Wenn er sein, gerade in der heutigen Zeit, wenn er seinen Job zu gut als Bösewicht macht, erkennen das die Zuschauer irgendwann an, weil das Wrestling-Publikum ist halt sehr erzogen, also was heißt nicht erzogen, sondern sehr smart. Gerade die zu Independent-Veranstaltungen gehen, kennen sich sehr gut aus und wissen dann halt auch die Arbeit der Leute im Ring und um den Ring auch einzuschätzen. Und irgendwann ist es sehr schwierig. Es ist heutzutage eher eine Kunst, ein richtig guter Held zu sein. Ich meine, andere, ich kann es sehr einfach, wir hatten die Geschichte ja
in Bierflaschen von Kindern auf.
Hey! Mit einer Bierflasche öffnen.
Alkohol, jetzt auch für Kinder.
Da ich keinen Alkohol trinke, bin ich ein Held.
Ja.
Ich habe noch keinen Namen. Nur, ich verweise darauf, in den umfangreichen Archiven des Zwischen den Seilen Podcasts, ich spreche gerade so, als ob ich einen großen Volleyball in der Hand habe.
Wahnsinn.
Wahrhaftig. Da kann man die Geschichte dann hören. Nee, um darauf zurückzukommen, es ist heutzutage schwieriger, ein Held, ein Babyface zu sein, weil viele dann auch lieber den coolen Heel. Es gibt keinen coolen Heel.
Naja,
das möchte ich. Nein, es
ich,
gibt.
Mich.
Ja. Dann bist du ein. Du bist dann nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja, überhaupt nichts.
Du warst.
Das hat sich auch so über durch die Laufbahn gezogen.
Und das ist
nichts Halbes, nichts Ganzes.
Das ist das Problem, wenn du der. Ich bin der coole Bösewicht. Na, es gibt. Beim Wrestling wird Protagonist, Antagonist dargestellt. Und da werde ich dann auch Antagonist? Ja, um ein guter Protagonist zu sein, brauchst du einen guten Antagonisten. Und wenn der andere, ja, ich bin aber der coole Heel, der coole Bösewicht. Also ist er genau dasselbe wie du. Du willst der Gute sein. Und er will eigentlich auch der Gute, dass die Leute ihm auch zu applaudieren. Also hast du keinen Gegenpol. Es zieht sich nur Plus und Minus an. Plus und Plus stößt sich ab.
Es war vielleicht aber auch der Tatsache geschuldet, dass ich im Regelfall ein Kopf größer war mindestens als die anderen und nicht ausgesehen habe, als ob ich 12, 13 war. Fabian war eine große Ausnahme und dann die Leute, die wir zusätzlich hatten, da gab es Ausnahmen.
Ja.
Aber ich war derjenige, der relativ furchtlos auch sein Ding durchgezogen hat. Und sobald ich ein Mikro in der Hand hatte, das zieht sich diese rote Faden durch mein Leben, lege ich einfach los. Und
ja.
Da habe ich auch keine Rücksicht auf Verluste und dann gebe ich Gas. Und im Regelfall kommt das natürlich an, wenn die Leute merken, oh, hier passiert gerade etwas, was eigentlich nicht passieren sollte. So wirkt es. Und ey, der ist ja spontan. Das hat einfach dann gut funktioniert bei mir.
Musstest du jetzt muss ich leider darauf ansprechen, bei dem Tryout bei WWE, hast du ein Promo gemacht?
Mehrere.
Mehrere?
Ja.
Auf Deutsch oder auf Englisch?
Deutsch und Englisch, ja.
Deutsch und Englisch.
Ja, ich glaube.
Vor wem? Wer saß da? Übrigens, es war, den du damals gemeint hattest. Es ist mir leider nach der Aufzeichnung ist eingefallen, es war Kenyon Seaman.
Ja, der war im Raum.
Kenyon Seaman.
Der damalige SmackDown-Ringsprecher.
Und ich muss erklären, weil sonst wäre es Kenyon Seaman ist quasi der Talent-Scout, der leitet das.
Genau, der war mit im Raum. Es war der damalige Ringsprecher von SmackDown mit im Raum. Kameramann und Kidman, Billy Kidman verirrte sich da auch noch rein. Okay. Ja, der blieb dann auch. Er hat sich die Zähne geputzt und als ich dann angefangen habe, den Kameramann zu beschimpfen, weil das war mein Einstieg, dass er das Bild doch gottverdammt richtig aufnehmen sollte, hat er sich umgedreht und hat das Lachen laut angefangen.
Ja,
ja, das glaube ich hat, das hat Eindruck gemacht, ja.
Ja, so
das war die Promo, weil ich war nie gut darin, bin auch heute nicht gut darin, einfach in die Kamera anzugucken. Hey Leute, oder ich bin böse. Ich habe das einfach, das Gen fehlt mir anscheinend. Also versuche ich irgendwas zu nehmen, was mir tatsächlich auf den Nerv geht. Und der Kameramann, der hatte, natürlich hat er kein Interesse, irgendwie so einen deutschen Hillbilly da zu filmen. Das stört ja ihn eigentlich, der hatte andere Sachen zu tun an dem Tag. Und ich habe einfach nur gemerkt, dass er alles gemacht hat, nur sich nicht darauf konzentriert hat, dass ich da gerade jemand vor der Kamera stelle. Da wurde nichts eingerichtet und sonst irgendwas. Also war mein Ansatz, okay, durchbrech diese Wand und beschimpf den Kameramann. Und er hat dann irgendwann angefangen, irgendwas rumzustellen. Dann habe ich weitergemacht. Ich habe selbst nie gesehen. Ich weiß nicht, wie es klingt. Ich weiß nur, dass Kidman sich dann vom Zähneputzen umgedreht hat und das Lachen anfing. Und das war es dann eigentlich. Das war der Eindruck, den ich hinterlassen
hätte. Das ist auch eigentlich ein gutes Zeichen. Wir empfehlen jetzt nicht dringend jedem, wenn ihr es nicht wie ein Promo verpacken könnt, bei einem Tryout die Kameraleute bei Tryouts anzumachen. Wenn man es verkaufen kann, lieber dann ein Promo auch haben, nur nicht alle dasselbe. Nee. Es ist mein Traum, weil das sagt jeder. Das ist wirklich schlimm, wenn jeder dasselbe Tryout-Promo cuttet. Ja. Da ist halt so wie wenn man zu einem Musikcasting geht und du hörst dann zum 20. Mal innerhalb von 2 Stunden Whitney Houston, wie heißen das? Ach, was weiß ich.
Ist die auch zwei egal. Klassiker sind ja, Nummer eins, ist es mein Traum, das jetzt zu machen. Und ich habe mir geschworen, mit harter Arbeit komme ich an.
Ja, wenn ich das schon höre, muss ich kotzen.
Und der zweite Klassiker ist, dass man behauptet, man wäre der Größte, der Tollste, der Beste.
Oh ja. Das ist so
beide groß. Ansätze funktionieren eigentlich nicht.
Nein, das eine hörst jeder und wenn du beim anderen der Größte, der Geilste, der Tollste bist, wieso bist du hier beim Tryout?
Richtig, irgendwas warum haben wir dich denn noch nicht unter Vertrag? Ja.
Erzähl deine persönliche Geschichte. Ja. So viel dazu. Das war auch tatsächlich das, was ich denke, du vielen gesagt hast, die ja mit hingegangen sind und ich weiß noch, in Berlin wurde ich dann von dem einen oder anderen gefragt, die da hingegangen sind. Ja, was können wir denn da machen? Sollen wir nicht das und das? Nein. Nee. Wer bist du? Was machst du? Wo willst du hin? Ja, ich bin ja, erzähl das, verpack das in einem Promo.
Ja.
Und damit hast du die Leute, weil deine Geschichte ist die einzigartige Geschichte. Die kann keiner kopieren. Und das ist dann okay. Deswegen bei dir, es kann keiner kopieren, wenn du in dem Augenblick dir den Kameramann schnappst und das in eine Promo verpacken kannst. Das Problem ist, du bist manchmal ein bisschen zu spontan. Ich würde mir nämlich auch gerne mal wünschen. Und jetzt möchte ich mal mit einem aufräumen. Ich weiß teilweise nicht, worüber wir hier reden, wenn wir uns hinsetzen.
Ja.
Und Tobi ist Zeug. Ich weiß es nicht.
Unser Podcast-Producer.
Unser Producer Tobi. Kann es bezeugen, ich setze mich hier hin, ich weiß nicht, was das Thema ist. Ich hoffe, dass Dennis mich einweiht oder irgendwer mich einweiht, aber ansonsten quatschen wir drauf los und dann entstehen diese Geschichten und deswegen weiß ich dann nicht mehr, wen du meinst bei einer Folge und es fällt mir 4 Folgen später dann ein.
Ja, aber das ist doch, das ist die Magie.
Ja.
Das ist die Magie von so etwas hier.
Ich würde gerne mal ab und zu mit weniger Magie arbeiten.
Magie.
Meine Damen und Herren. Aber das Positive ist, dann habe ich halt mal live ein Tinder-Match. Das wäre der Zeitpunkt für den Druck auf den Knopf.
Ein tschechisches Sprichwort sagt ja, wir müssen keine Angst haben, wir haben Magie im Haus. Ein Wortspiel. Magie, Magie. Die Wortspiele sind übrigens immer sehr gut, wenn man sie erklären muss. Habe ich dir eigentlich mal davon erzählt?
Ich grüße Maggie an dieser Stelle, die bestimmt nicht zuhört. Unsere blonde Moderatorin-Freundin.
Maggie! Ja! Oh, die ist jetzt bei Fantasy.
Nee.
Heute 24?
Yeah. Yes.
Wahnsinn.
Da ist sie.
Oh,
die grüßen wir an dieser Stelle.
Ich vermisse Maggie.
Ich auch. Mit ihr Sendung machen war witzig.
Ja.
Na, tolle, ab und zu auch nicht.
Tolle Dame. Hat mich immer gegrüßt, wenn ich dich angeschrieben habe und du in der Regie saßt, bei Verkaufsfernsehen. hat sie mich immer dann, oh, ich grüße den Zuschauer so und so.
Ja, on air hat sie dich.
Ich bin so famous. Ja. Alle mobilisiert. Guckt mal an, was die sagt über mich.
Ja.
Habe ich dir mal erzählt, Thema Cross-Promotion, Wrestling und MMA-Welt, als man mir einen MMA-Kampf in Löwen, Österreich anbot für 150 Euro?
Ja, du hast es mir und...
Der Deal wäre gewesen.
Willst du es wirklich sagen?
Ich werde es sagen. Ich sage natürlich nicht, von wem es war, aber es gibt ja nicht so viele Leute, die in Österreich Schabernack betreiben.
Er wird uns anschreien.
Ist mir doch egal.
Schönen Gruß.
Ist mir doch egal. 150 Euro für den Fight. Anfahrt wird bezahlt, Abreise wird bezahlt, wenn nötig Übernachtung. Aber Übernachtung war eigentlich schon im Deal mit drin, weil danach wird ja noch feiern gegangen zusammen. Und ein bisschen was zum Essen. Das heißt, insgesamt kommst du vielleicht auf 250 Öcken. Und wenn es richtig blöd läuft, hast du dir halt noch was getan. Mhm. Und ich denke, da wird es echt schwer, bei der Versicherung noch was zu holen, um die Kosten reinzuholen.
Ja.
Jetzt, und das ist ja nicht schlimm. Also ich habe ja ein bisschen kampfsporttechnische Erfahrung gemacht, habe mein ganzes Leben ja irgendwas auf jeden Fall gemacht. Das würde schon funktionieren. Es würde nicht reichen für einen professionellen MMA-Fight. Er untertreibt
gnadenlos. Nein. Also es ist ja nicht so, dass du ein bisschen gemacht
ganz
hast.
Ganz kleines bisschen.
Ja.
Ja.
Bisschen.
Ich hab meinen C immer irgendwo reingehalten.
Mhm. Welchen Kampfsport hast du nicht gemacht? Also du hast ja eine Nahkampfausbildung.
Ja, was heißt Nahkampfausbildung? Wir haben einfach so ein paar Sachen gelernt, wie gehe ich mit dem Messer um?
Kunst der Fallschwierigkeit.
Ja.
Hast du eigentlich, also jetzt wirklich neugierig gefragt, Jiu-Jitsu hast du bei der Bundeswehr trainiert?
Nein, schon.
Das hast du vorher
2001,
schon?
Ja.
Okay.
Ja.
Also das war damals ziemlich frischer Sport.
Ich habe.
Nein, nicht ganz, aber in Deutschland frisch.
Ich habe als Kind angefangen mit 6 Jahren mit dem Judo.
Ja.
Ich bin vom Judo dann zum Ringen gewechselt.
Ja.
Hab das gemacht, bis ich 17 glaube ich so war. Und dann mit 18 habe ich dann beim Jiu-Jitsu angefangen.
Ja.
Und habe das dann on und off für, bis, ich glaube, 2 oder 3 Jahre, bis mein Nacken so schlimm wurde und ich das einfach nicht mehr, ich kann das körperlich einfach nicht mehr. Das stimmt, ist eine Ausrede. Klar könnte ich wieder einsteigen, aber das war dann so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, da werde ich mir nicht gerecht und dass ich einfach immer so 3, 4 Tage gebraucht habe, um mich davon zu erholen. Das war es dann einfach nicht mehr für mich. Ja, aber so on and off 25 Jahre.
Ja.
Roughly, ja. 25, 30 Jahre.
Kann man mal machen.
Ja, aber ich war ja nie gut. Also ich war ja nie gut im Sinne von, den kannst du in einen Wettkampf reinstellen und der zieht dir alle Leute ab.
Du kannst in einen Wettkampf gehen, wenn du 2 Wochen trainiert hast.
Ja.
Und so wie ich.
Es ist aber 2 Wochen. Mir fehlt dieser Schalter in einem sportlichen Wettkampf, der schon beinahe so dieses Umsetzen in den Killermodus. Ich habe das nicht beim Sport. Ich habe das einfach nicht.
Mhm.
Ich habe komischerweise im Training gehe ich weitaus härter an die Sache, also hartes Rollen oder beim Ringen und Judo oder auch im Wrestling im Training, da gehe ich hart rein oder auch beim Sparring gehe, ja, kein Problem da. Sobald es aber in einer sportlichen Wettkampfauseinandersetzung ist, habe ich ein Problem mit. Ich weiß nicht warum, aber ich krieg's nicht hin. Da hadere ich, da halte ich mich zurück und bin sehr defensiv und das sind alle Sportarten, in denen man eigentlich sehr aktiv sein sollte und das funktioniert bei mir einfach nicht. Deswegen war es ja diese große Überraschung, dass mir den Kampf anbot, eigentlich nicht so. Ich kannte ja die Leute, die da mitgewirkt haben. Und bevor man jetzt die Lobpreisung in meine Richtung, weil das ist ja ein harter Kerl. Nee, ist natürlich ein gefakter MMA-Fight gewesen.
Du hast es gesagt.
Natürlich war der fake. Aber das war so ein Ausflug. Also ich kann zumindest sagen, dass man mir sowas anbot in die Richtung. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Zuschauer nicht wussten, dass es fake ist. Also für die Leute, die es jetzt herausfinden im Kreis Löwen, Österreich.
auch.
Hoffentlich habt ihr nicht gewettet. Soll ich dir jetzt aber sagen, was mich dazu brachte, dass ich es nicht gemacht habe?
Sag.
Weil ich gehört habe, es gibt da keine Rettungsdienste vor Ort. Und ich weiß ganz genau, es wäre irgendwas passiert. Und ich kannte Leute, die sich wirklich böse verletzt haben.
Ja,
dabei.
Natürlich.
Und schon allein die Handschuhe beim MMA, die ich absolut für stumpfsinnig empfinde. Denn ich habe auch keine Schienbeinschoner. Ich habe keine Knieschoner an. Meine Füße, meine Knöchel sind nicht bedeckt. Warum? Mein Ellbogen ist nicht bedeckt. Mein Unterarm ist nicht bedeckt. Warum zum Geier habe ich Handschuhe dabei an? Oh, wegen der Sicherheit. Handschuhe beim MMA schneiden schlimmer als Boxhandschuhe.
Das Thema müssten wir eigentlich beim anderen, weil es ausführlich dann ist. Im Endeffekt ist es so, die Handschuhe sind ja das Schlimmere.
Ja,
es ist nur für die Optik.
Natürlich.
Es hat nichts, weil es einfach die Knöchel. Also ohne Handschuhe, die Fäuste nackt quasi, sieht zu gewalttätig aus. Und dafür sind einfach die Handschuhe drauf.
Ja.
Und wie du es gesagt hast, die Handschuhe schneiden auch.
Du hast schneller einen Cut am Auge, Augenbraue, als mit einem Boxhandschuh.
Genau das. Und im Endeffekt ist es so, wenn du mit der Faust irgendwann, du tust ja selber an der Hand was. Es hat einfach nur rein ästhetische Gründe, warum beim MMA Handschuhe getragen werden.
Kontroverse Aussage jetzt hier von mir. Ich glaube, MMA hätte weitaus weniger schwerwiegende Verletzungen im Gesichtsbereich, wenn man auf Handschuhe verzichten würde. Kontrovers, ich weiß. Vielleicht können sich da mal andere Kollegen mit auseinandersetzen.
Wir nicht. Wir steigen in das nächste Thema. Ich finde es auch gut, dass wir es immer nur anschneiden und dann weitermachen, weil das heutige Thema ist ja so ein bisschen, ich freue mich jetzt schon drauf.
Damit es hier jetzt auch nicht ganz die Dänis-Show wird, denn ich kann mir gar nicht so viel Geschichten aus den Fingern saugen, wie ich gerne erzählen möchte. Die meisten werden davon eher stunken und erlogen, so wie es die anderen machen, aber ich bin doch der einzige ehrliche Mensch auf dieser Welt. Haben wir auch ein paar richtige Beispiele vorbereitet. Jetzt hier die Nummer 1. Mats, bitte ab. TNA. 2013, in einer Zeit, in der Impact Wrestling seinen Namen und TV-Sender wie manch andere die Unterhosen wechselte, hatte das damalige TNA Wrestling sein Zuhause bei Spike TV, heute Paramount Network. Ja, auch wir erkennen gewisse Gemeinsamkeiten. Neben TNA Wrestling war Spike TV ebenfalls das Zuhause von Bellator MMA, welches erstaunlicherweise auch noch heute so heißt. TNA konnte bereits die Dienste von Bellator MMA-Fighter Mohamed Lawal, besser bekannt als King Mo, in Anspruch nehmen und mit dem ehemaligen MMA-Champion Quinton Rampage Jackson einen weiteren namenhaften Star der MMA-Szene verpflichten. Unglücklicherweise zahlten sich beide Investitionen nicht aus und King Mo sowie Rampage verließen die bereits damals gebeutelte Pro-Wrestling-Firma, ohne ein Match bestritten zu haben. Das wäre also ein Beispiel, wie Cross-Promotion am Ende doch tatsächlich schiefgehen kann, wenn man sich Leute ins Boot reinholt, die aber dann gar nichts für einen machen kann. Du hast schon richtig dickes Grinsen im Gesicht. Bitte nicht wegen der Tatsache, dass ich ja der deutsche Vertreter für Impact hier war. Aber was ist deine Story jetzt? Ich sehe das Grinsen. Ich sehe jetzt, was ist los? Was ist los?
TNA, Impact, die Vorgängerliga. Da würden mir viele Geschichten auch zu dem Namen einfallen. Hat es ja eh sehr darauf abgesehen, durch Cross-Promoting Aufmerksamkeit zu bekommen, dass der Begriff TNA so ein bisschen unvorteilhaft ist. Weil könnte auf Tits and Asses irgendwie
aussehen. Nein, es war total nonstop Action.
Natürlich. Vor allem, wenn man nur über Pay-Per-Views läuft in den USA. Gut, fernab davon.
Nein. Erzähl die Geschichte. Warum heißt TNA TNA? Oder warum hieß TNA TNA? Tu es!
Sie haben es TNA genannt, weil sie...
Wer hat's getan?
Jerry Jarrett.
Nein. Wer war's?
Am Anfang waren's die Jarretts.
Wer hat den Namen ausgewählt? Sag es. Bash ihn!
Bro.
Ja.
Bro. Russo.
Vince
Bro.
Russo war's.
Ja, also er kam später offiziell, aber Bro.
Vince Russo hat mich auf Twitter geblockt.
Nein!
Ja.
Russo hat dich auf Twitter geblockt.
Ja. Ich habe noch nie was mit dem Mann zu tun gehabt.
Vince Russo hat dich auf Twitter geblockt.
Ja, ich finde es erschreckend, Bro. Weil nicht mal Nils Ruf hat mich geblockt.
Bro.
Und da haben wir einige Geheimnisse
und
verraten.
Nils Ruf hätte allen Grund, uns zu blocken auf Twitter.
Wieso?
Ach, komm, hör doch auf.
Muss er doch mit klarkommen, was er getan hat. Wer weiß genau, was er getan hat.
Ich bin die Anke Engelke in diesem Podcast. Ich bin der Gast, wenn kein besserer Gast da ist.
Und auch du hast genau wie sie an seiner Nudel rumgespielt.
Ey! Frechheit.
Nicht ganz so freiwillig.
Also, naja, weil wenn man nur auf Pay-Per-View, auf einer Pay-Per-View-Plattform ist und die Leute wissen nicht, was sie gerade bestellen sollen und da tauchen die Buchstaben TNA auf, könnte es sein, dass sie TNA halt bekommen und nicht... Wrestling.
Naja, TNA ist eigentlich im Jargon des Erotikgeschäfts Tits and Ass, also Brüste und Popos. Ich möchte das hier mal ein bisschen einfach sensibler sagen, bevor du mir noch ganz nervös wirst.
Und Vince Russo ist halt,
damals, Vince Russo, für die Leute, die es nicht wissen, war...
Ich dachte, wir können mit ihm eine Cross-Promo machen, dass du da noch ein bisschen Kontakte von früher...
Nein, ich bin geblockt von ihm.
Wieso? Da muss ich es machen.
Da musst du es
machen. Ich schreibe Vince Russo an.
Schreibe ihm Vince Russo an. Schreibe oft das Wort Bro, weil sonst versteht er nicht, was du zu ihm sagen willst.
Bro.
Vince Russo, damals Berühmtheit erlangte er. Er war der Schreiber für das damalige WWF-Magazin, wurde dann Teil des Schreiberteams für die ganzen Geschichten, die Shows, wechselte dann zu World Championship Wrestling WCW.
Dank ihm gibt's meine WCW nicht mehr.
Hat die dann in Grund und Boden geschrieben. Und hat sich dann wirklich von einem kleinen Ligerchen zum nächsten gehangelt. Und seine letzte Anlaufstelle war dann einfach TNA, Total Nonstop Action Wrestling. Und er kam auf die Idee, Bro, wir müssen die Leute ziehen. Und deswegen programmieren wir Tits in
Ass. Er war 2002 noch gar nicht dabei offiziell. Er war ja immer so
der... Das ist die Geschichte, die ich jetzt hier erzähle. Und es braucht einen Grund, warum er mich blockt.
Ja. Und ich glaube, also er war ja immer in beratender Funktion.
Wenn ich hier nicht die Wahrheit sage, soll Vince Russo jetzt beim Scheißen der Blitz treffen.
Das Problem.
Ich checke Twitter.
Das Problem ist, dass Vince Russo ja wirklich dann darauf eingeht, wenn wir das, oh Mann. Ich schreibe ihn auf Twitter an. Ich glaube, er wird nicht antworten, weil er denkt, wer ist das?
Bro! So, der hat doch Zeit. Ist ja nicht so, dass er einen Job hätte gerade.
Kommen wir jetzt zu TNA. Also sie haben natürlich... Was auch nicht verkehrt ist, versucht Zusammenarbeiten zu machen. Nur das Problem ist, sie haben halt ein bisschen übertrieben und da fällt mir die Geschichte Pac-Man Jones ein. Pac-Man Jones, Footballer, der so ein bisschen kontrovers zu der Zeit war und sie haben ihn an die...
Das ist jetzt kontrovers, nur weil mal Frauen hier ein bisschen gegen ihren Willen und so. Ist das jetzt kontrovers, mein lieber Herr Valandi? Kennst du beide Seiten der Geschichte? Sie sagt vielleicht nein, aber er sagte ja.
Ja.
Ich glaube, das war die Geschichte.
Ja, und sie haben ihn dann nicht nur in die Shows eingebaut, sondern er wurde Tag-Team-Champion.
Ja, ohne jemanden jemals angefasst zu haben. Ohne
jemals aktiv in ein Match einzugreifen.
Ja.
Das war Pac-Man Jones. Sie haben sich halt dadurch erhofft, Schlagzeilen zu bekommen.
Die haben sie bekommen.
Schlagzeilen haben sie bekommen, aber keine Publicity in irgendeiner Form positiv oder dass dann Leute mehr in irgendeiner Form TNA damals geguckt haben. Und King Mo hast du angesprochen. Sie hatten ja auch Tito Ortiz.
Die hatten jeden.
Die hatten Tito Ortiz, die Zusammenarbeit mit Spike. Und King Mo ist jetzt bei MLW, Major League Wrestling, auch mit aktiv.
Siehst du?
Also,
Der gibt nicht auf.
Der gibt nicht auf.
Der, aus dem wird bestimmt noch mal was.
Ich gönn's dem Jungen.
Ich gönn's dem Jungen. King Mo. Mit harter Arbeit findet er noch zum Erfolg im Fake-Sport.
Ja, weil seine letzten Kämpfe auch wirklich nicht gut waren. Haben wir den letzten Kampf nicht kommentiert?
Ja, wir haben das
war
gemacht,
nicht
ja.
gut. War nicht gut.
Nein.
War nicht gut.
Das ist eine kontroverse Meinung, die du jetzt im Westen gibst. Der war nicht gut.
Die letzten Kämpfe von King Mo waren eine Katastrophe.
Ja.
Das hat er ja selber danach auch zugegeben.
Ich glaube, da hungerte er sich gerade wieder von einem leichten Schwergewicht runter ins Light Heavyweight und das tat ihm auch nicht gut. Und das Alter. Aber was auch überhaupt nicht gut war, ist unser nächstes Beispiel. Mats ab.
WCW, Capital Combat, Return of RoboCop. Es ist 1990. In einem vom Verbrechen heimgesuchten Washington DC wird der Mann, den man Sting nannte, nicht dieser, von einer Bande heimtückischer Individuen mit dem Namen The Four Horsemen entführt und in einen Käfig gesperrt. Es gibt nur einen, der Sting aus den Fängen dieser Schurken befreien kann, RoboCop. Der vom Megakonzern Omni Consumer Products OCP als übermenschlichen Cyber-Strafverfolgungsbeamter wieder beliebte Cop. Halb Mann, halb Maschine, halb der schlimmste PR-Misserfolg in der Geschichte des Sports Entertainments. WCW Capital Combat, Return of RoboCop.
Ich muss weinen.
Was gibt's denn da zu lachen?
Das ist so gut. Dennis, wenn das mit diesem Zwischen den Seilen Podcast nicht klappt, will ich bitte, dass du deine Karriere als Sprecher bitte weiter verfolgst.
Weil die so von Erfolg gekrönt ist, Axel,
ist so
meinst du?
Gut. Das ist so gut. Ja, RoboCop.
Ja.
RoboCop bei der WCW.
Das war das beste Ereignis aller Zeiten. Ich bin ein riesiger RoboCop-Fan. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, der sich nicht nur dieses schlechte Reboot gegeben hat, der die Serie RoboCop als DVD zu Hause hat. Ich
Was?
Habe auch noch die Miniserie Prime Directives mit Paige Fletcher als RoboCop, der Der kleinste Robocop aller Zeiten mit einer Größe von 1,72 Meter. Alle anderen Schauspieler waren 1,80 aufwärts. Und Robocop ist ein Kopf kleiner als alle anderen. Und sie hatten nicht mal Geld, um für diese Bewegungsgeräusche in der Post-Production, die ja, wenn Robocop läuft, ist es ja. Bei denen war es so, als ob zwei Blechtrommeln sich aufeinander knallen. Klamm, klamm, klamm. So ein Robocop-Fan bin ich. So stark. Deswegen tut mir Capital Combat auch so weh.
Dazu muss ich erstmal sagen: Wir hatten einen Wir schauen TV-Podcast, weil du das Wort Post-Production erwähnt hast. Damals hatten wir nicht einen so großartigen Producer Tobi dabei, denn sonst hätte man da reinhören können.
Ja, unser Podcast-Producer war stark drogenabhängig, hieß Jeff. Und wurde und dann irgendwann nicht mehr. Gewohnt. Hat im Keller gewohnt, wurde dann irgendwann war er nicht mehr zu finden. Das war die Story von Jeff.
Und
Robocop
war die einzige Doppelfolge, weil Dennis so viele Anekdoten erzählt hat.
Ja.
Ich glaube, es war vier und fünf, ich weiß nicht. Es war zu viel, man musste zwei Folgen
draus machen. Robocop-Maniac!
Wir schauen TV Robocop. Und Robocop, warum die Cross-Promotion mit der WCW?
World Championship Wrestling.
Warner Media, also Turner Broadcasting System, hatte ja Robocop damals ausgestrahlt, beziehungsweise die Rechte dazu auch gehabt. Und das ist wieder ein Beispiel. Ich hätte vorher dazu, wenn ich alle Themen vernünftig.
Du hast den Einspieler gekriegt von mir. Ja, ich kann doch nichts dafür, dass du den nicht liest.
Woher soll ich wissen, dass ich tatsächlich diesmal vernünftige Informationen bekomme, bevor ich hierher komme?
Das ist die Magie hiervon. Nicht vorbereiten und einfach drauf loslegen.
Genau. Und da war es natürlich im Sinne, um die Videoverkäufe dann auch damals, VHS-Verkäufe anzutreiben. Und es war so, Turner ist ein Medienhaus, ein Medienunternehmen und die WCW war eine Division, eine Abteilung innerhalb dieses Medienunternehmens, ein Outlet. Und entsprechend sehen natürlich Verantwortliche, oh, die haben eine Zuschauerschaft. Die Zielgruppe überschneidet sich wahrscheinlich zu den Leuten, die auch Robocop gucken würden. Also machen wir Folgendes, weil das ist ja ein Fernseh-Outlet, WCW. Es wurde nicht wie ein Wrestling, wie eine Wrestling-Promotion geführt.
Es war eine Fernsehsendung, ja.
Genau, es war eine Fernsehsendung. Also setzen wir, wie bei einer Fernsehsendung, einfach mal diese Figur 1:1. Die Figur 1:1 mit den Fähigkeiten von Robocop.
Ja, es war Robocop. Was heißt denn die Figur? Das war Robocop, der da war. Robocop.
Ja.
Ja.
Es war Robocop. Mit. Ja.
Es war Robocop.
Ich darf nicht sagen, dass er übernatürliche Fähigkeiten hat, weil er ja.
Es ist eine Maschine.
Ja, es war halb Mensch, halb Maschine.
Ganz Kopf.
Ganz.
Ich kann doch jetzt. Also, es ist. Jetzt flippst du jetzt wieder aus hier. Das kann man doch mal sagen. Halb Mann, halb Maschine. Ganz Kopf. Ja. Ich bin ja auch sowas, also jetzt nicht eigentlich so ein Roboter, aber so eine Maschine, ne?
Ich bin so eine Maschine.
Und im Medienbereich muss man das auch mal sein, so eine Maschine. Es ist ja wichtig, dass man funktioniert.
Naja, Maschine stottert aber ganz schön. Also, sie haben Robocop einfach in diese körperlichen Auseinandersetzungen.
Ja, aus Detroit nach Washington gebracht.
Um Capital Combat zu bewerben.
Um Sting aus der Gefangenschaft der Four Horsemen zu befreien.
Die Four Horsemen, eine sehr bekannte Gruppierung.
Schurken!
Genau. Weil es Schurken sind, haben sie natürlich Robocop geschickt, der den guten Sting dann auch befreit.
Ja, aus einem Käfig befreit hat.
Und wie? Robocop ist dann auch so wie halb.
Also wie halb Mann, halb Maschine, aber ganz so. Kopf. Zu diesem Käfigmaschine und riss die Käfigtür aus der Verankerung. Und zwar so stark, dass ihm die linke Beinklappe wegfiel.
Die hat festgehalten,
aber Robocop ist nicht nur Halbmann, Halbmaschine, ganz Kopf. Der ist auch noch 3/4 Beobachter. und hat gemerkt, dass es passiert. Also hielt er die ganze Zeit dieses Stück Titanium fest.
Titanium. Ja,
und so. Sowas kannst du nicht spielen. Nein. Wo ist dein Gott jetzt, frage ich dich. Der hätte das niemals auf die Reihe gebracht. Was? Wo ist er jetzt? Ja.
Und dann kam. Ja, also, Entschuldigung, das ist so viel Lache. Es war halt eine sehr amüsante Szene, wie er dann da reingegangen ist. Robocop so im Halb.
Halb Mann, halb Maschine, aber ganz Kopf.
Und hat dann Sting aus diesem Käfig befreit, der ja von den Horsemen.
Von den Schurken
verletzt wird. Und das Geilste war, wie die Horsemen diesen Anblick auch noch verkaufen müssen, dass sie Angst haben vor diesen. Es war ja nicht mal der richtige Schauspieler unter dieser.
Das heißt nicht Schauspieler, es war so, Robocop, der da stand.
Natürlich, es war Robocop.
Das ich will dich mal sehen, wie du schaust, wenn du das nächste Mal irgendwelchen
Kindern. Wenn Robocop
kommt. Wenn du das nächste Mal am Marienplatz irgendwelchen Kindern die Bierflasche aufmachst und Robocop kommt an, will man sehen, wie du dann schaust. Ja.
Genauso wie ich jetzt wahrscheinlich schaue. Und die Horsemen müssen dann glaubhaft verkaufen, dass sie Angst vor Robocop haben bei einer Wrestling-Veranstaltung der WCW im Jahr 1990 vor Live-Publikum. Und da kam diese Figur, ja. Und der Sinn war eben, Cross-Promoting machen. Und der Gedanke war eben von den Turner-Offiziellen, dadurch kriegen wir Zuschauer, weil das ist ja eben, Wrestling ist auch eine Fernsehsendung. Und das ist das Problem. Wrestling ist eine Fernsehsendung, nur hat halt sehr viel Live-Charakter.
Valandi, jetzt kommt wieder deine Stunde. Kommt deine Stunde. Dein Moment ist gekommen. 5 Fragen. Auf geht's. Frage Nummer 1, es geht um Geografie, mein lieber Herr Valandi.
Kenne ich mich aus.
Und du bist ja auch Riesenfußballfan und hast einen Trainerschein, wir dürfen es nicht vergessen.
Ja.
Pass auf, nenne die Teams der Bundesliga, die letztes Jahr im UEFA Cup mitspielten.
Was?
Nenne die Teams der Bundesliga, die im letzten Jahr im UEFA Cup mitspielten.
Frankfurt?
Ja.
Ich gucke keine Bundesliga mehr. Jetzt muss ich raten.
Da gibt es auch jede Menge Aspirin.
Bayer Leverkusen.
Nicht schlecht. Zweite Frage. Welcher Cocktail ist
eine Kombination? Waren das alle?
Nö. Welcher Cocktail, ist jetzt die zweite Frage. Welcher Cocktail ist eine Kombination aus hellem und dunklem Rum, Limettensaft und Passionsfruchtsirup?
Och Mist.
Du warst mal Barkeeper.
Ja,
du solltest
ich war
etwas
mal
wissen.
Barkeeper, ich sollte sowas wissen.
Und du bist ja bekannt dafür, auch heute noch, dass du in München minderjährigen Flaschen Bier aufmachst.
Ich bin ein Held.
Welcher Cocktail ist eine Kombination aus hellem und dunklem Rum, Limettensaft und Passionsfruchtsirup?
Aber der wird lecker schmecken.
Mhm.
Ist kein Moskau Mule.
Nee, aber den kann man auch bei sehr, sehr windigem Wetter trinken. Manche Superhelden heißen auch so.
Ich habe keine Ahnung.
Der Hurricane. Frage Nummer 3, richtig oder falsch? Du hast mich während eines unserer gemeinsamen Wrestling-Events derart genervt, dass ich dich wie einen Müllbeutel in die in der Halle stehenden Mülleimer geworfen habe. Richtig oder falsch?
Richtig.
Und ich bin auch heute noch verdammt stolz drauf.
Müssen wir dieses Video irgendwann mal teilen?
Wenn du es irgendwo mal findest, sehr, sehr gerne.
Ich hab's.
Aber ich hab dich einfach gepackt.
Der Mensch hat mich einfach gegen den Mülleimer befördert.
Ja.
Und dann stand einer daneben und hat applaudiert.
Ja, nicht nur einer. Frage Nummer 4. Griechenland. In Griechenland wird der Neintag gefeiert. Wann und warum findet dieser Feiertag statt?
Der Neintag wird gefeiert wegen des Neins, das man gegen die Nazis damals gesagt hatte.
Richtig. Und wann?
Jetzt sagt er es mir. Wann im Oktober? 27.
Ah, ganz knapp, der 28.
Nein, das kann doch nicht sein.
Ja, es würde mich nicht wundern, wenn du auch diese Staatsbürgerschaft bald verlieren
nein,
würdest.
Nein.
Du hast dich etwas über beleibtere Menschen echauffiert.
Hey.
Es geht um das Thema Fett. Nenne eine Frucht, die Fett enthält.
Avocado.
Vollkommen richtig. Das waren 5 Fragen. Nicht schlecht, mein lieber
Valandi. Wie viele hatte ich jetzt?
3 von 5.
Verdammt, wieder nur 3.
Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass Cross-Promotion tatsächlich zum Erfolg einer Firma führen könnten. Und so ein kleiner Wink an Leute, die eigentlich Cross-Promotion für uns betreiben sollten. Hey, probiert's mal aus. Vielleicht führt's zu irgendetwas. Ich will jetzt nicht zu persönlich werden oder zu viel verraten, aber warum probiert es nicht einfach mal aus?
Ganz ruhig.
Om. 10 Sekunden. Zen. Ich würde es nicht durchhalten, so verzweifelt bin ich. Hast du noch irgendwas, mein lieber Herr Valandi?
Meine Meditation nach Dr. Joe Dispenza ist heute Abend bei mir dran. Hm. Das wird ein Thema sein, wo du...
Hübsch, wie du Onanier beschreibst.
Was? Nein.
Joseph Spencer. Ich werde heute
Joe
etwas...
Dispenza.
Oh, ich werde heute Joe Dispenza machen.
Nein, ich freue mich schon, wenn ich den ersten spirituellen Gast hier einlade und du bist daneben und nur mit irgendwelchen Kommentaren versuchst du mich aus meinem Zen-Geist dann raus.
Solche spirituellen Gäste, das sind das, was Robocop für dich darstellt wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Wieso ist das eigentlich im Fazit nicht drin?
Hokus Pokus.
Nein, ich meine Robocop.
Wieso?
Was haben wir über Robocop gelernt?
Dass er awesome ist, ziemlich awesome und Sting aus den Klauen der Four Horsemen befreite.
Ja. Das war ein großer Tag.
Wir sind wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage wie immer, mein lieber Herr Valandi, bring uns nach Hause.
Danke, dass ihr alle dabei wart. Danke, Dennis. Es war wieder herausragend. Ich werde mich bessern. Ich hoffe, dass ich irgendwann die 3 Fragen überbieten kann. Ihr könnt dagegen sehr viel sagen, nämlich zu uns. Gebt uns gerne ein 5-Sterne-Review, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Vielleicht sogar 6 Sterne, man weiß es nicht. Und teilt das Ganze so viel ihr könnt. Und dann hören und sehen wir uns auch das nächste Mal wieder zu Zwischen den Seilen der rechten und der linken Hand des gefährlichen Halbwissens.